Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, Sonntagsausgabe. Unser Partner dabei, die Kollegen von Salesforce, eine der erfolgreichsten Digitalfirmen der Welt. Und seit Jahren sind die Kollegen von Salesforce übrigens auch weltweit unterwegs und stellen sich vor, ihre Tools vor, bringen Kunden und Partner zusammen. Und das Ganze gibt es demnächst auch in Hamburg. Es heißt Basecamp am 27. August. Es gibt verschiedene Formate, Keynotes, wo Kunden und Mitarbeiter ganz operativ zeigen, wie man Salesforce einsetzt. Es gibt Masterclass, wo man nochmal operativ tiefer geht und versucht zu verstehen, wie man mit Salesforce einen Wettbewerbsvorteil bekommen kann, was man optimal damit machen kann. Es gibt das Format The Battle, bei dem zwei Teams sich einen Live-Wettstreit liefern um eine digitale Business-Herausforderung. Und es gibt natürlich Party und Networking, also die ganze Salesforce-Welt, wer das mal kennenlernen möchte, am 27. August beim Salesforce Basecamp in Hamburg. Alle Informationen und Anmeldungen dazu unter salesforce.com/Hamburg.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ein Sonderpodcast, den wir am Samstag aufgenommen haben, der eigentlich am Sonntag schon live gehen sollte. Allerdings war ich in einem Ferienhotel und hatte dermaßen schlechtes WLAN, dass ich den Upload irgendwie nicht hinbekommen habe. Und jetzt geht er halt erst ganz früh am Montagmorgen live. Jedenfalls, es gab einiges zu besprechen. Unser Stammgast Sven Schmidt war so nett, am Samstag kurz mit mir mehr oder weniger zu telefonieren. Und das ist das Resultat. Moin Sven!
Was? Moin Philipp! Und warum heute der OMR-Sonderpodcast? Den nehmen wir gerade auf hier am Samstag, den 22. Juni. Und vor zwei Tagen hat das Manager-Magazin, also am Donnerstag, vermeldet, dass Rocket Internet ja, sozusagen potenziell von Oliver Samwer von der Börse genommen werden soll. Und der Anglizismus dafür ist ein Taking Private. Wir hatten ja schon mal einen Sonderpodcast gemacht, der Philipp und ich. Und da hat der Philipp zum Schluss das Folgende gesagt.
Ich traue mich am Ende noch eine Prognose. Da haben wir nicht drüber gesprochen, aber während du so sprachst. Und wir haben ja häufiger uns auch gefragt, ein anderer großer Player in der deutschen Digitalwirtschaft, Rocket, die haben alle Anteile verkauft, hast du im letzten Podcast erzählt, an HelloFresh, an wo sie nur konnten, sind sie ausgestiegen. Und jetzt haben wir gerade während des Podcasts so viel über Taking Private gesprochen. Und weil die Frage im Raum steht, was machen die eigentlich mit dem ganzen Geld? Die haben irgendwie über 2 Milliarden Euro in Cash und jetzt noch mehr nach den ganzen Verkaufen wahrscheinlich noch mehr. Habe ich gedacht, okay, ob das nicht vielleicht auch deren Weg ist? Die sind so ruhig, da passiert nicht viel. Vielleicht kommt irgendwann die News und die versuchen das Ding auch von der Börse zu nehmen und haben dann wieder viel bessere Optionen.
Ja, Philipp, Selbstlob stinkt. Daher habe ich die Einladung gemacht, aber Hut ab, da hast du ja sicherlich irgendwie auch von ein, zwei Hörern sicherlich schon eine Nachricht bekommen.
Ja, also ist natürlich, muss ich ehrlicherweise sagen, ist nicht meine Spezialdisziplin, ich bin da ein bisschen reingestolpert, aber in der Tat, der eine oder andere hat sich gemeldet und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt diesen Podcast machen und hier meine glückliche Prediction gewürdigt wird, aber lass vielleicht direkt einsteigen. In die Sache selber, du bist da recht nah dran, warum wird das überhaupt diskutiert und was passiert da jetzt ganz konkret?
Ja, ich habe natürlich gleich mal mit im Endeffekt verschiedenen Quellen und mehreren Rocket-Insidern telefoniert. Der eine, der mit dem Projekt, also dem Projekt des potenziellen Taking Private, nicht vertraut ist, hat nur zu mir gesagt, das würde inhaltlich in jedem Fall Sinn machen. Und der andere, der sozusagen damit vertraut ist, ja, der hat nur gesagt, das sei eine von vielen Optionen, die man durchspiele. Und man muss ja auch sagen, das Manager-Magazin hat vermeldet, Oliver Samwer prüfe den Rückzug von der Börse. Es ist noch nicht so weit gediehen wie bei Springer und KKA, wo das schon alles sehr, sehr konkret ist.
Aber erwartest denn du jetzt konkret, dass der Rückkauf jetzt kommt oder also sagen wir mal, dass eher ein Rückkauf kommt oder dass wirklich ein Taking Private kommt? Weil du warst ja beim letzten Mal auf dem Standpunkt, du würdest eher einen Rückkauf von Aktien erwarten.
Korrekt. Ja, vielleicht nochmal für die Hörer zum Hintergrund. Rocket Internet hat ungefähr 150 Millionen Aktien außenstehend. Bei einem Börsenkurs von 25 Euro entspricht das einer Marktkapitalisierung von 3,75 Milliarden. Wenn der Aktienkurs um 1 Euro steigt, dann steigt natürlich auch die Marktkapitalisierung um 150 Millionen Euro. Also bei 26 Euro ist die Marktkapitalisierung 3,9 Milliarden. Vor der Mitteilung vom Manager Magazin war der Aktienkurs ungefähr bei 24,50 Euro und der ist dann mit der Mitteilung am Donnerstag auf 26 Euro gestiegen, also auf die eben besagte Marktkapitalisierung von 3,9 Milliarden. Warum ist das relevant? Wenn man sich die Präsentation anschaut zu den Quartalsergebnissen von Rocket Internet, die ist öffentlich verfügbar, die kann man unter Investors Relations von Rocket Internet sehen, sieht man sehr schnell. Zum einen hat dort Rocket Internet gesagt, zum 15. Mai, also zum Stichtag 15. Mai, ist dort eine Liquidität oder kann man sagen 3,1 Milliarden Cash ausgewiesen, nochmal eine halbe Milliarde Anteile an börsennotierten Firmen und 300 Millionen, die man verliehen hat an Portfoliofirmen. Und in Summe sind das 3,9 Milliarden, was im Endeffekt Rocket als Cash-Reserven bezeichnet. Und auch sozusagen das Eigenkapital, was ja wiederum auch sich ergibt aus Gewinnen, Kapitalrücklagen und so weiter. Liquide Reserven 3,9 Milliarden Euro. Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Ich habe ja eben gesagt, bei 26 Euro pro Aktie ist das eine Marktkapitalisierung von 3,9 Milliarden. Das heißt, für mich ist der Upside in einem Taking Private nicht sofort zu erkennen.
Okay, also das heißt, es müsste irgendwelche versteckten Werttreiber geben, die jetzt Insider oder Olli Samba sehen, die andere von außen noch nicht sehen können. Was könnte sowas sein?
Um nochmal die Analogie zu machen oder den Vergleich zum geplanten Taking Private von Axel Springer durch Springer, durch Herrn Döpfner. Also, dass die These im Markt ist, dass die Börse die Kombination aus Mediengeschäft, dann im Endeffekt Classifieds Business und noch anderen Tech-Themen in der Kombination nicht richtig bewertet. Und da sagen ja auch Marktteilnehmer, dass eigentlich das Classifieds Business alleine den damaligen Börsenkurs von 44 bis 45 Euro wert sei. Und dort war es immer klar, dass man viel Wert heben kann, indem man entweder einen Spin-off des Classifieds-Geschäfts macht oder indem man das Ganze von der Börse nimmt, ja, und dann potenziell das Classifieds-Geschäft singulär wieder an die Börse bringt. Also da ist es sehr transparent, was da Herr Döpfner und KKA für Werthebel sehen. Das ist es bei Rocket Internet nicht ganz so einfach, weil oftmals gibt es ja Intransparenzen, was den Wert des Eigenkapitals angeht. Aber bei Rocket Internet, wie wir gerade gelernt haben, von diesen 4 Milliarden oder von diesen 3,9 Milliarden Liquidität sind 3,1 Milliarden Cash on Hand, also Geld auf dem Konto. 300 Millionen sind Geld, was ich meinen Portfoliofirmen geliehen habe. Und 500 Millionen sind Anteile an börsennotierten Aktien. An börsennotierten Firmen. Das sind dann Aktien. Das heißt, hier gibt es eigentlich kaum eine Intransparenz, was den Wert angeht. Was heißt das im Umkehrschluss? Wenn Oliver Samba wirklich bereit sein sollte, ein Taking Private zu machen, dann müsste er sicherlich 30% Prämie zahlen. Das heißt, ich würde sagen, es wäre unrealistisch, dass er die Aktie unter 32 Euro von der Börse nehmen kann.
Das ist ungefähr dieselbe Prämiengröße, die auch jetzt Springer bezahlen muss. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen höher bei denen. Ne? Die zahlen, glaube ich, jetzt 40% oder sowas. Ne?
Springer war ein bisschen über 40%. Also nochmal eine größere Prämie. Sicherlich auch, weil da viele Aktionäre auch sehen, was der Upside ist. Und um die zu überzeugen, die Anteile zu verkaufen, ist KKA da gleich mit einem relativ preisaggressiven Angebot in den Markt gegangen. Wenn wir jetzt mal sagen, Oliver Sande würde 32 Euro bieten, also nochmal ganz für alle Hörer ganz wichtig, ich glaube das nicht. Ich habe da auch keinerlei Informationen. Das heißt, wer jetzt hier Anteile auf der Basis kauft, das ist jetzt hier reine Spekulation. Also das als warnender Hinweis. Ja, 32 Euro pro Aktie würde eine Marktkapitalisierung bedeuten von 4,8 Milliarden Euro. Das heißt, da müssten mindestens 800 Millionen Wert irgendwo drin sein bei Rocket, die nicht transparent sind. Und sogar dann ist das nur ein Plus-Minus-Null-Geschäft für Oliver Samba. Denn dann würde er genau das zahlen, was da ist.
Aber wo könnte das denn liegen? Lass doch einmal drüber nachdenken oder versuchen zu finden, wo Werte sein könnten, die jetzt nach außen nicht so transparent sind.
Meines Erachtens gibt es drei Möglichkeiten. Das ist einmal die Beteiligungen, die Rocket an Tech-Firmen hält, die nicht börsennotiert sind, also sozusagen die Risikokapitalinvestments. Und dort ist nach Hörensagen gibt es zwei Werttreiber im Portfolio. Zum einen Traveloka, eine indonesische Firma, die im Reisesegment tätig ist. Also so ein bisschen das Expedia von Südostasien oder das Kayak von Südostasien. Und die ist laut Meldungen vom Manager-Magazin in der Zwischenzeit mit über 4 Milliarden bewertet. Angeblich halte Rocket daran 25 oder mehr Prozent. Das würde bedeuten, dass dieser Anteil potenziell eine Milliarde wert sei, eine Milliarde Dollar in dem Fall. Und die zweite Firma ist Away.com, eine Direct-to-Consumer- Koffermarke aus den USA. Auch die laufe sehr gut und daran halte Rocket auch einen relevanten Anteil. Und es ist für mich von außen nicht erkennbar, ob diese Werte schon in der Bilanz komplett reflektiert sind. Das wäre also potenziell ein Wert, der noch nicht sozusagen in der Präsentation sich widerspiegelt, wo Oliver Samba mehr Wert sehen könnte. Der zweite Punkt ist es, Rocket Internet hat letztendlich einen hauseigenen Risikokapitalgeber, genannt GFC, Global Founders Capital. Die investieren zum einen das Geld von Rocket selbst, aber auch das Geld von Limited Partners, also von externen Geldgebern, unter anderem staatliches Geld, der European Investment Fund, kurz EIF, ist investiert, aber auch von scheinbar klassischen Fondsinvestoren. Diese zahlen dafür an die Management Company von Rocket Management Fee und sogenannten Carry Erfolgsbeteiligung. Und Oliver Samba könnte natürlich sehen, wie entwickeln sich die Firmen in diesem Portfolio, was heißt das für zukünftige Erlösbeteiligungen und was heißt das für den Wert der Management Company. Das heißt, er könnte in der Management Company einen relevanten Wert sehen, der bisher von der Börse noch nicht reflektiert wird. In der Bilanz von Rocket wird die Management Company erstmal nur wahrscheinlich mit dem Nennwert drin stehen. Alles andere kann man, glaube ich, gar nicht bilanziell abbilden. Das heißt, Oliver Samba sieht wahrscheinlich den potenziellen Wert und da kann natürlich ein großes Delta sein. Und Werttreiber Nummer 3 könnte sein, das war letzte Woche jetzt ja auch in der Presse, ich glaube im Rahmen der Hauptversammlung von Rocket Internet. Rocket Internet hat sich entschlossen, auch in Immobilien zu investieren. Und da bleibt man sich treu. Ich habe ja gerade gesagt, GFC ja, ist das Tech Investment Vehicle und GRC ist das Immobilien Investment Vehicle. Da werden auch Leute gesucht. Die Firma heißt Global Realty Capital. Und da werden auch, wie ich schon sagte, wird da aktiv rekrutiert. Und warum ist das vielleicht für Oliver Samba spannend? Denn Alexander Samba, sein Bruder, der platt gesagt das Family Office der Samba-Brüder, neben Alexander gibt es noch und Olli gibt es noch Mark Samba, das Family Office der Samba-Brüder leitet, der hat ja unter anderem in Berlin extremst erfolgreich in Immobilien investiert. Und da sieht vielleicht Oliver Samba die Möglichkeit, auch Rocket, sage ich mal, zu diversifizieren. Und das sind meines Erachtens die drei Werthebel, die man vielleicht aktuell nicht sehen kann. Also der Immobilienteil, ja, Global Founders Capital und die Direktbeteiligung, die wahrscheinlich noch nicht komplett der Upside reflektiert sind. Und die drei Sachen könnten dazu führen, dass Oliver Samba sagt, die Aktie ist aktuell so stark unterbewertet, dass ich bereit bin, bei einem Taking Private sogar einen Aufpreis zu zahlen.
Aber trotzdem, er könnte ja auch, oder am Ende geht es ja darum, dass er da Wert sieht, den er ungern mit irgendwelchen Anlegern teilen möchte, ne, lieber für sich selber vereinnahmen möchte. So, das könnte man ja trotzdem, wie du es letzte Mal schon gesagt hast, auch mit seinem Rückkauf auch bewerkstelligen. Dann würde er, wenn er Aktien rückkauft, würde er prozentual dann ein immer größerer Shareholder und damit ja auch dann den Wert nur noch mit weniger Prozenten an Fremden, sag ich mal, teilen müssen. Kann man das so sehen?
Absolut, da hast du 100% recht. Die Samba-Brüder halten aktuell 44%, also ungefähr 66 Millionen Anteile von 150 Millionen. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, Rocket Internet kauft 10% der Anteile an der Börse zurück, also eigene Anteile, die zurückgekauft werden, dann würden die Anteile halt von 150 auf 135 fallen. Und dann hätte man mit den 66 Millionen Anteilen schon fast knapp 50% erreicht. Denn immer wenn eine Firma eigene Anteile kauft, kommt es für die bleibenden Aktionäre zu einer negativen Verwässerung. Wir haben ja schon oftmals über die Thema Verwässerung gesprochen. Wenn eine Firma Geld aufnimmt, also sprich neue Anteile dafür ausgibt, dann verwässert der relative Anteil der Bestandsaktionäre. Wenn allerdings eine Firma Anteile sozusagen zurückkauft, dann wird der relative Anteil größer, also eine negative Verwässerung.
Und also das heißt, deine Vorhersage wäre jetzt, das wäre sogar das wahrscheinlichere Szenario? Oder würdest du sagen, mittlerweile glaubst du auch an den kompletten Take It Private?
Aktuell glaube ich weiterhin daran, dass Rocket Internet erstmal eigene Anteile weiter zurückkauft. Denn stellen wir uns vor, es gelingt der Firma 15 Millionen Anteile, also ungefähr 10%, zum Aktienpreis von 26 oder 27 Euro zurückzukaufen. Das macht den Taking Private für Oliver Samwer danach zum einen interessanter und einfacher. Warum interessanter? Wenn ich statt 32 Euro pro Aktie nur 26 bis 27 ausgeben muss, dann spare ich mir pro Aktie 5 bis 6 Euro im Vergleich zu einem Taking Private. Bei 15 Millionen Anteil sind das 75 bis 90 Millionen, die dann Oliver Samwer mehr hätte. Und ich glaube, das will er sich nicht entgehen lassen. Es macht das Ganze auch einfacher, denn je mehr Anteile Oliver Samwer durch negative Verwässerung relativ hat, desto weniger Anteile muss er danach einsammeln für einen Taking Private. Das heißt, meine These ist es, dass hier ein sequenzielles Vorgehen, also erst weiterer Aktienrückkauf und dann ein Taking Private, viel attraktiver ist. Ja? Nur er in der Sekunde, wo er glaubt, dass vielleicht diese ganzen Themen, diese intransparenten Werte zu transparent werden, da mag dann die Sekunde gekommen sein, wo man sagt, okay, ich höre mit dem Aktienrückkauf auf und mache jetzt einmal ein Angebot für einen Taking Private. Allerdings gibt es ja mit United Internet und Baillie Gifford auch noch zwei relevante Aktionäre neben den Samwer-Brüdern.
Und kann man die irgendwie rausbekommen oder können die sich da irgendwie gegen wehren, gegen seinen Taking Private?
Ich glaube, zusammen halten die beiden über 15%. Ich glaube, das macht dann einen Taking Private gegen die sehr, sehr schwierig. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass sich gegen United Internet stellen würde. Denn nach Hörensagen, ist glaube ich ja auch öffentlich schon teilweise bekannt, ist Oliver Samwer mit Ralf Dommermuth, dem Gründer von United Internet, befreundet. Und man hört auch immer wieder aus Berliner Immobilienkreisen, dass, ich hatte eben darüber gesprochen, dass Alexander Samwer ja, de facto das Family Office der Samwer-Brüder verwaltet, dass dort das Family Office, also Alexander Samwer mit Ralf Dommermuth und einem Bauunternehmer diverse Großprojekte in Berlin umsetzt. Das heißt, die Samwers scheinen nicht nur bei Rocket Internet mit Herrn Dommermuth gemeinsames Geschäft zu machen, sondern auch im Immobilienbereich. Das heißt, dass dort ein Aktionär rausgedrängt wird, ja, oder dass man versucht, dem einen möglichst niedrigen Preis zu zahlen, das kann ich mir jetzt im Falle von Rocket Internet und United Internet nicht vorstellen. Noch ein Argument finde ich, dass ein Oliver Samba sagen wird, wir kaufen erstmal Anteile zurück. Und wenn dann der Free Float neben den Samba-Brüdern, Bailey Gifford und dem Internet nur noch sehr, sehr klein ist, dann machen wir potenziell ein Angebot. Und vorher wird er sicherlich gucken, wie dieses Angebot bei Ralf Dommermuth ankommt. Oder vielleicht gibt es auch da eine gemeinsame Aktion. Ja? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Oliver Samba gegen Ralf Dommermuth arbeiten wird.
Kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache, denn wir haben eine omr-academy.de gegründet, also eine Akademie für E-Learning. Das probieren wir gerade aus. Wir haben den ersten Kurs jetzt seit ein paar Wochen live und das könnt ihr euch, wenn ihr Lust habt, angucken. Es geht darum, Facebook und Instagram Advertising, also Paid Advertising auf diesen Plattformen zu lernen, zu verstehen, wie kauft man da Audiences ein, wie legt man Kampagnen an, wie macht man das bei den beiden Plattformen. Wir haben uns zusammengetan bei dieser Academy mit den E-Learning-Experten von Avado und ja, sind jetzt im Markt. Unter omr-academy.de könnt ihr nachschauen und vielleicht macht es ja Spaß, an diesem ersten Kurs schon teilzunehmen. Es geht über 10 Wochen mit jeweils 2 bis 3 Wochenstunden Lernaufwand.
Okay. Ist das jetzt eigentlich so eine generelle Tendenz, glaubst du, dass Digitalfirmen oder dieses Taking Private ist? Jetzt vor kurzem haben wir es auch von der Metro gehört. Was passiert da gerade? Warum ist das so attraktiv geworden?
Ja, du hast dich ja sozusagen am Anfang des Podcasts von mir loben lassen. Jetzt lobe ich mich mal selbst, nachdem ja teilweise ich hier meine Börseneinschätzungen in dem Podcast nicht auf viel Gegenliebe gestoßen sind. Ich glaube, vor gut einem Jahr haben wir mal in Essen einen Live-Podcast gemacht, Philipp. Und ja. Vielleicht können wir mal kurz einspielen, was ich da gesagt habe. Und,
Amazon hat ja in den USA Whole Foods gekauft, um halt in den Bereich Lebensmittel reinzugehen. Wahrscheinlich mit der These, zum einen sehr viele Berührungspunkte mit dem Kunden, zum anderen eine Branche, wo man halt noch online noch zum Teil grüne Wiese ist. Und dann natürlich auch insgesamt gibt halt ein normaler Haushalt relevant viel Geld von seinem Budget für Essen aus. Und da habe ich gesagt, wenn man sich aktuell den Börsenkurs der Metro anguckt, ja, ich glaube 4-5 Milliarden Market Cap und 40 Milliarden Umsatz. Und ich glaube auch, dass natürlich Teile davon online gehen werden, aber ich glaube schon, dass teilweise dieses Cash-and-Carry-Geschäft nicht so schnell online gehen wird, dass ich mich gewundert habe, dass komparativ sieht ja die Metro günstig aus. Und dann habe ich mal drauf geguckt und ich glaube, der Herr Koch, der CEO, hat letzte Woche, glaube ich, auch für 1 Million Euro eigene Aktien gekauft, was ja schon irgendwie ein Zeichen von Vertrauen ist.
Ja, also ganz offizielles Lob an dich. Wer damals Metro-Aktien gekauft hat, der hat ein gutes Geschäft gemacht. Insofern jetzt
60% plus, ja, Minimum und eigentlich mit kaum Downside-Risiko. Das sind die Wetten, die man eingehen muss im Leben. Das macht Spaß. Ja, du hast gefragt, ist das ein Trend? Ja, und es ist der Trend, der auch viel Kapital mit sich bringt. Das heißt, es gibt weiterhin die Möglichkeit, Fremdkapital aufzunehmen zu geringen. Ja, es ist sehr viel Geld im Markt, sucht Anlagemöglichkeiten. Und das führt halt dazu, dass natürlich teilweise Taking Privates einfacher zu finanzieren sind. Ja, dass ein KKA bereit ist, einen Aufpreis von über 40% zu zahlen für einen Axel Springer. Ich glaube, Rocket Internet und die Metro sind jetzt Sondersituationen. Denn Rocket Internet ist ja jetzt keine Firma, darüber haben wir ja gerade gesprochen, wo wir jetzt von sehr transparenten Unterbewertungen sprechen, ist auch keine Firma, die jetzt irgendwie cash-arm wäre und wo man jetzt sagen würde, Rocket Internet brauchen Taking Private, damit sie danach irgendwelche Zukäufe finanzieren kann. Wir hatten ja bei Springer darüber gesprochen, dass man potenziell eBay Classifieds kaufen will und dass man dafür viel Kapital bräuchte. Da ist die Situation von Rocket Internet eine andere. Ich glaube, bei Rocket Internet, da passt die Firma einfach in der Form, wie sie aktuell ist, nicht an die Börse. Rocket Internet wandelt sich meines Erachtens zum persönlichen Family Office von Oliver Samba. Da wird irgendwie in öffentlich notierte Firmen investiert, also in Aktien, da wird in Immobilien investiert, da wird irgendwie Geld verliehen. Das ursprüngliche Geschäft, was man aufbauen wollte, im Sinne von Plattformen aufbauen und darauf Firmen lancieren, das ist seit Jahren ja kaum mehr relevant und vor allem nicht mehr erfolgreich. Und jetzt ist Rocket Internet eigentlich, ja, wie ich schon sagte, ein Sonderfall. Und bei der Metro würde ich auch sagen, die Metro war halt einfach von der Marktkapitalisierung ja einfach sehr, sehr, sehr weit gefallen. Und jetzt, wenn man jetzt auch noch irgendwie real verkauft, dann ist die Metro eigentlich, hat den ganzen Ballast in Anführungsstrichen abgeworfen und dann kriegt man eine Firma, wo man potenziell einen schönen Upside hat. Und da kaufen ja auch im Endeffekt, ja, glaube ich, ein tschechischer und ein slowakischer Milliardär. Das sind, glaube ich, Sonderfälle. In den USA hingegen sehen wir ja teilweise getrieben von vertikal fokussierten Private Equity Häusern, sehen wir da Taking Private teilweise für sehr hohe Bewertungen, die dann hingehen, mit sehr viel Fremdkapital arbeiten zum einen und zum anderen auch gucken, wie sie da teilweise Firmen zusammenlegen, um Synergieeffekte zu erzielen, aber auch um Marktmacht und damit Preismacht zu erreichen. Da ist es schon systematischer. Aber dennoch glaube ich, wenn man das halt dann in kurzer Zeit jetzt sieht, Axel Springer, Metro, potenziell Rocket Internet, dass immer mehr Leute einfach sich da mit dem Gedanken anfreunden. Und wenn etwas ja regelmäßiger gemacht wird, ja, wird es natürlich auch von Beratern mehr gepitcht. Und daher glaube ich schon, dass wir da einen Trend sehen können, teilweise halt durch diese Makrotrends verursacht, teilweise aber auch durch Sachen, die man jetzt nicht verallgemeinern kann.
Okay, also wahrscheinlich der einzige richtige, die richtige gemeinsame Ursache ist einfach das viele Geld, das im Markt ist und die Möglichkeiten, sagen wir mal, mit Geld viel zu machen, und das wird einfach dann in allen Fällen genutzt. Und das ist ja auch generell ein Zeichen unserer Zeit irgendwie, dass so viel, ja, Mittel vorhanden sind in allen möglichen Feldern. Okay, dann lassen wir vielleicht irgendwie, um den Podcast nochmal abzurunden. Ich glaube, über Rocket haben wir gesprochen, Metro haben wir gesprochen. Siehst du noch weitere Kandidaten, wo sowas auch noch irgendwie passieren könnte? Tendenziell so ein bisschen, ist ja vielleicht auch die Botschaft drin, so diese gemischten Digitalportfolios sind jetzt nicht ganz so attraktiv an der Börse. Das haben wir jetzt in einigen Fällen schon gesehen. Fällt dir noch was anderes ein? Eine andere Prediction, vielleicht eine andere Vorhersage, wo wir jetzt mit Vorhersagen hier so gut gelegen haben in den letzten Monaten?
Na, ich glaube, du hast es ja gerade schon mal richtig gesagt. Wenn man Axel Springer und Rocket Internet vergleichen kann und schon eigentlich sehr, sehr verschieden, dann damit, dass sie letztendlich von außen für Aktionäre schwerer einzuschätzen sind, weil sie letztendlich jeweils ein Portfolio von Firmen abdecken, die teilweise wenig miteinander zu tun haben. Stepstone hat wenig mit Idealo zu tun. Ja, die Bild-Zeitung hat relativ wenig zu tun mit Affiliate-Plattformen, und bei Rocket ein Immobiliengeschäft hat wenig zu tun mit Venture Debt. In börsennotierte Firmen zu investieren, hat auch nur begrenzt viel zu tun mit klassischem Frühphasen-VC-Geschäft. Und du hast ja gerade gesagt, dass das ist jetzt auch nichts Neues. Das ist letztendlich in der Finanztheorie ja auch empirisch schon immer bewiesen worden, dass solche Portfolioansätze oftmals zu einem Bewertungsabschlag führen, weil die Investoren sagen, fokussierte Firmen, die sich auf eine Sache konzentrieren, die sind besser und sind auch einfacher zu beurteilen. Und ich glaube, das ist sicherlich in den beiden Fällen gegeben. Ansonsten glaube ich schon, dass viele Digitalfirmen aktuell, gerade die Firmen in den USA, sehr, sehr hohe Bewertungen genießen, wo ich jetzt mir schwer tun würde, auch gegeben günstiges Fremdkapital zu verstehen, wie jemand, der, sagen wir mal, 30-40% mehr zahlt, der muss dann ja auch noch mal danach extrem viel Wert generieren. Und wenn ich jetzt mal indexiere und sage, ich zahle irgendwie statt 100, 135 und trotz Fremdkapital muss aus 135 270 werden, damit ich meinen Investoren in meine Fonds ein 3x präsentieren kann. Ja, das heißt ja nichts anderes, dass ich aus einer Firma, die aktuell indexiert 100 wert ist, muss ich eine 170-prozentige Wertsteigerung hinbekommen, um auf 270 indexiert zu kommen. Und da gibt es jetzt aus meiner Perspektive jetzt nicht so viele Fälle, wo ich jetzt sagen würde, da ist das irgendwie total klar. Und deshalb fällt es mir jetzt auch schwer zu sagen, da und da. Ich glaube auch ehrlich gesagt, ja, wenn ich das systematisch, ja, und nachhaltig immer vorhersagen könnte, dann würde ich wahrscheinlich nicht operativ, ja, maschinensucher.de in Essen machen, sondern würde wahrscheinlich irgendwo steueroptimiert sitzen und dort einen Hedgefonds betreiben und über UMR nur noch Anleger einwerben.
Das ist ja eh unser alter Traum, eines Tages Investor sein zu können. Aber bis dahin ist halt noch eine kleine Reise.
Ja, ja, und ist ja, du weißt ja, ist ja, ich musste jetzt letzte Woche an dich denken. Ich habe ja den Verkauf von Applift, einem App-Marketing-Anbieter, der, glaube ich, auch bei UMR schon mal ein Thema war,
absolut, ja.
Als einen der schlechtesten Exits des bisherigen Jahres genannt. Der ist ja letztendlich an eine mit Gamigo verbandelte Holding, ich sag's mal höflich, verramscht worden. Und das zeigte ja, dass und Hitfox oder wie jetzt heißt, Yonic Group, geht aus dem AdTech-Bereich raus. Das zeigt dir ja, dass zumindest, das habe ich dir ja auch immer gesagt, ich glaube, ich habe auch im OMR-Podcast mich immer extrem skeptisch zum Thema AdTech geäußert.
Kurze Unterbrechung und Hinweis auf BS PayOne. BS PayOne sorgt seit 30 Jahren dafür, dass das Geld von Kunden auf das Konto der Händler kommt, im Laden als auch natürlich im E-Commerce. Fast alle in Europa gängigen Zahlungsarten gibt es im Angebot von BS PayOne. Wenn ihr Händler seid und euch das Thema Payment umtreibt, dann denkt bitte an BS PayOne. Wir haben die Kollegen auch eingesetzt bei uns beim Festival. Wer da was bezahlt hat, hat wahrscheinlich im Hintergrund BS PayOne quasi indirekt genutzt. Also wenn ihr einen Shop habt oder euer Payment überprüfen wollt bei einem bestehenden Shop, denkt an BS PayOne. Unter bspayone.com/OMR gibt es ein Sonderangebot. Da kann man nämlich BS PayOne Kunde werden und trotzdem die Einrichtungsgebühr sparen. 255.000 Kunden können offensichtlich nicht irren, glaube ich.
Okay, also muss man sagen, Applift hat mich überrascht, die Nachricht. Ich habe das bei dir gehört, erstmalig. Kenne die Kollegen schon seit vielen Jahren und war da, glaube ich, auch so nah dran, dass ich sagen kann, dass die für einige Jahre zumindest wirklich sehr, sehr gut unterwegs waren und auch da ein Management hatten, was ich dachte, okay, echt super Leute, und das denke ich eigentlich bis heute. War ich sehr überrascht, und das, der Grund ist dann manchmal gar nicht so sehr, glaube ich, dass da jetzt irgendwelche Manager riesen Fehler machen, sondern das geht so schnell, da gibt es so wenige Einstellungen und Kleinigkeiten im Markt, die sich verändern, von großen Plattformen zum Teil getrieben, und auf einmal ist deine Nische weg oder deine Möglichkeit, Wert zu generieren, ist raus, und da hast du dann auch kaum Möglichkeiten, dich gegen aufzustellen. Ich meine, ja, das ist, also war ich echt überrascht, und es zeigt halt, wie schnell es gehen kann, ohne dass da jetzt riesen Fehler gemacht wurden möglicherweise.
Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen gehabt, also für die Hörer. Ich glaube, es ist immer sehr wichtig, aus Investorenperspektive zu verstehen, wenn ich als Firma mal eine gewisse Marktstellung erreicht habe, wie stabil ist diese? Ja, das erhöht halt die Vorhersagbarkeit meiner zukünftigen, hoffentlich positiven Cashflows. Im Bereich AdTech ist es einfach so, dass es extrem schwer ist, zu verstehen, wann gründe ich was, wann verkaufe ich das oder wann muss ich wieder mein Geschäftsmodell anpassen. Der Bereich hat in den letzten 20 Jahren, da gab es einfach sehr viele Revolutionen, und Revolutionen spülen halt meistens neue Firmen nach oben und sind meistens problematisch für, sage ich mal, Bestandsfirmen in Anführungsstrichen. Und das gekoppelt mit GAFA, also sprich im Endeffekt mit einer unglaublichen Marktmacht. Es gab ja mal diese Statistik, wo halt Facebook und Google, die haben im Endeffekt das komplette Marktwachstum auf sich vereint. Das heißt, alle Firmen außerhalb von Google und Facebook sind nicht mehr gewachsen. Und ja, das ist ja, das ist halt tödlich, ja. Das bringt uns auch wieder zurück ins Internet zurück. Denn es gibt noch eine, ich möchte ja im Fall meiner Vorhersagen, würde ich ja schon gerne gegen dich gewinnen, 2-1. Und das, ich habe ja mal gesagt, zu Home24 vor dem damals möglichen Börsengang, der dann ja gekommen ist, da habe ich ja gesagt,
eine E-Commerce-Firma, die nicht wächst und Geld verliert, die hat keine Existenzberechtigung. Das ist irgendwie BWL 101.
Und was mit Home24 sozusagen geworden ist, ja, also ich glaube, da wäre ein Short für jeden Anleger sehr erfolgreich gewesen. Und warum erzähle ich die Geschichte? Denn nächste Woche geht die Global Fashion Group, kurz GFG, an die Börse. Das wird als Schinnewick IPO verkauft, nicht mehr als Rocket IPO, denn nach HelloFresh, Home24 und Westwing kauft auch im Endeffekt der Zahnarzt, der von der Berenberg Bank betreut wird, dann doch lieber keine Rocket IPOs mehr. Und daher die Positionierung. Ja, die Hörer lachen. Auch da, ich im Printheft vom Manager Magazin, was gestern erschienen ist, also am 21. Also sprich die Story mit Rocket, die war auf Manager Magazin online. Die Thematik, wie Rocket mit den Börsengängen umgeht, da gibt es einen vierseitigen Bericht im Printmagazin gestern. Da sozusagen komme ich auch drin vor mit 1-2 Zitaten. Und ja, und da kommt jetzt der IPO von der Global Fashion Group. Das sind meines Erachtens 3-4 Online-Mode-Retail-Firmen, die nichts miteinander zu tun haben, die dort zusammengelegt werden, damit man so eine gewisse Größe nach außen kommunizieren kann. Das kommt angeblich sogenannte Pre-Money-Bewertung von 1,1, 1,2 Milliarden. Man will angeblich richtig viel Geld einsammeln, denn die Firmen brauchen das Geld. Und ja, da würde ich jetzt als Anleger auch mehr als skeptisch sein. Ich glaube, die Firmen haben alle nicht die relevante Größe, um nachhaltig in ihren jeweiligen Märkten erfolgreich zu sein, wachsen auch nicht stark genug, verbrennen weiter viel Geld. Und wieder beteiligt ist die Berenberg Bank, die für sich selbst immer sehr gutes Geschäft macht, für Leute, die Aktien zeichnen, nicht immer so gut.
Also jetzt spreche ich mal, wie du sprechen würdest. Da geht also sozusagen die Fashion E-Commerce Bad Bank an die Börse.
Ja, also das Lustige ist, ich habe mit Investoren gesprochen, die haben mir gesagt, nein, also mit Leuten, die da mal beteiligt sind, das sehe ich falsch, das sei irgendwie ganz anders. Und das Lustige ist, sind die gleichen Leute, die mir beim Westwing IPO gesagt haben, als ich gesagt habe, ja, wie seht ihr das? Ja, ganz anders als Home24, ja. Und Westwing hat ja jetzt die gleiche Richtung angetreten wie Home24. Also dementsprechend sind wir die gleichen Konsortialbanken mitbeteiligt, die gleichen handelnden Personen. Und ich kann einfach nur eins sagen, ich bewundere Olli Samba, wie er es immer wieder schafft, die ganzen Firmen, die eigentlich in eine Bad Bank gehören, das war ja auch immer klar, dass Home24 sozusagen ein Fall für eine Bad Bank ist, dass er das noch immer schafft, die zum einen rauszudrücken im Rahmen eines IPOs, und dann auch scheinbar immer noch die Konsortialbanken überzeugt, dass er im Rahmen der Haltefrist, das können die Konsortialbanken erlauben, die Anteile auch verkaufen kann. Das heißt, das hat er ja im Falle von HelloFresh gemacht. Er hat jetzt auch wieder Home24 Anteile verkauft. Das heißt, Olli Samba selbst glaubt dann immer nur noch begrenzt an die Firmen. Das ist schon ganz spannend. Und nach Hörensagen will er jetzt lieber das Geld in Alibaba investieren, als in seine eigenen börsennotierten Firmen. Und das sollte, glaube ich, jedem zu denken geben, ob er sich Global Fashion Capital ins Portfolio legen sollte.
Also vielleicht nochmal ganz zum Abschluss des Podcasts, was da schon interessant ist, wenn es sowas gibt wie die Golden Boys des deutschen Internets, eher schon vielleicht die Platin Boys, also so die absoluten Superstars der letzten 20 Jahre oder so in der deutschen Wirtschaft generell, das wären ja die Olli Samba und Co. Und was jetzt nach so vielen Digital-Business-Jahren ja auffällig ist, die machen jetzt auch Immobiliengeschäft zunehmend. Klar, weil jetzt einfach so viel Vermögen da ist und so viel Möglichkeit ist, Geld anzulegen. Aber trotzdem ist es ja vielleicht gar kein gutes Zeichen insgesamt für Internet in Deutschland oder für Digital-Business. Oder ist das jetzt zu hoch gegriffen? Wenn halt die Leute, die das jahrelang geprägt haben und da wahnsinnig viel aufgebaut haben und entwickelt haben, jetzt auf einmal sagen, naja, weißt du was, ich glaube, mit Immobilien können wir doch besser Geld verdienen.
Bevor ich die Frage beantworte, Philipp, nochmal eine kurze Korrektur. Das waren jetzt für mich einfach zu viele Abkürzungen. Natürlich GFG ist die Global Fashion Group und nicht GFC, Global Fashion Capital. Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ich bitte, die Hörer haben eine Nachricht mit mir. Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, warum investieren die Sambas in Immobilien? Ich glaube zum einen, weil sie halt sehen, sie können Eigenkapital, da können sie viel Fremdkapital beimischen. Wahrscheinlich 75-80% Fremdkapital auf den Projekten. Das macht bei den Zinssätzen natürlich sehr viel Sinn und macht dann die Eigenkapitalkomponente umso attraktiver. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Alexander Samba, derjenige, der mit den Immobilieninvestments angefangen hat, gilt als hochbegabt, hochintelligent und hat scheinbar auch vieles im Immobilienbereich neu gedacht. Picos, das Investment-Vehicle, was Alexander Samba leitet, hat ja auch viele PropTech-Investments getätigt, also PropTech für Property Technology, also sprich Immobilieninvestments im Technologiebereich. Das heißt, ich glaube, da haben die Sambas, Alexander Samba, auch eine operative Exzellenz aufgebaut, Leute angeheuert, die dann, glaube ich, auch komparativ gegen Bestandsanbieter in dem Markt sehr, sehr gut sind. Das dritte ist natürlich der Rückenwind, gerade in Lokalitäten wie Berlin und München, wo die Sambas unglaublich präsent sind. Und wenn man das, wenn man die drei Effekte zusammennimmt, ja, viel Fremdkapital in den richtigen Märkten aktiv und dann auch operative Exzellenz und dann natürlich mit dem Gesamtmarktrückenwind nochmal als extra Antrieb, kann man auch da Renditen erzeugen, die hochattraktiv sind. Und natürlich, ja, alle drei Sambas gucken natürlich auch, wie können sie ihr Vermögen, das Kapital, das Geld, ja, optimal bestreut, also eine Diversifizierung des Geldes vornehmen. Und das machen die halt hervorragend. Also ich glaube nicht, dass es sich hier jetzt um eine negative Aussage gegenüber Technologiemöglichkeiten in Deutschland handelt, sondern mehr aus Perspektive der Sambas für ein weiteres Investitionsfeld, wo sie sehr gute Renditen erwirtschaften können. Aber du kennst ja meine Meinung, dass natürlich, das ist jetzt unabhängig von den Sambas, zum einen halt Europa gegenüber China und den USA im Digitalbereich kaum eine Chance hat. Und meine zweite Meinung habe ich ja auch, glaube ich, schon in einem der ersten OMR-Podcasts vertreten, dass, das ist ja, glaube ich, schon, oh, wir sind alt geworden, Philipp, wann war das? Ende 2005?
3-4 Jahre her, sowas, ja, 4 Jahre her.
3,5 Jahre her, fast 4 Jahre her, habe ich ja schon gesagt, dass das Zeitalter der Klone, das Zeitalter der sozusagen dieser ja, Inkubatoren oder Company-Builder, dass das meines Erachtens vorbei ist. Und das hat sich ja auch bewahrheitet und damit auch das Geschäftsmodell von Rocket, wie es an die Börse gebracht worden ist, das ist nicht mehr relevant. Ja? Also da kommen halt viele Punkte zusammen.
Okay, dann mache ich jetzt hier eine Referenz an den Alex Hüsing, mit dem du ja sonst immer beim DS-Podcast unterwegs bist und sage, machen wir den Deckel drauf auf die heutige Folge. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, das war ein Update, zumindest für alle, die sich für Berlin interessieren oder für die ganzen Rocket-Sachen interessieren. Vielleicht ganz, ganz unterhaltsam und interessant. Danke dir, Sven, und bis die Tage.
Ja, vielen Dank, Philipp. Wer Interesse hat, News aus der Startup-Szene zu hören, Analysen von mir zu Tech-Themen, der kann das auch wöchentlich tun. Ja, soundcloud.com/deutsche-startups. Da gibt es den Podcast Startup Insider mit Alexander Hüsing und mir. Da gibt es bis hier 44 Folgen. Das heißt, wer sich demnächst am Strand in den Sommerferien langweilen sollte, ja, kann einfach nochmal das letzte Jahr in der deutschen Tech-Szene mit dem Podcast Startup Insider Revue passieren lassen. Wir freuen uns immer über neue Hörer.
Alles klar, dann viel Spaß. Ich habe jetzt schon ab und zu bei Twitter gelesen, beim Volkshochschulkurs Venture Capital. Und bis die Tage. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ganz kurz, bevor das vorbei ist. Am 11. September ist wieder OMR Aftershow Party im Bootshaus in Köln am Mittwochabend der Demexco. Traditionell immer hervorragendes, laues Sommerwetter. Top DJs, unter anderem Oli P. natürlich. Einige andere werden wir noch announcen. Und ein Maler, Künstler, Paul Schrader wird auch dabei sein. Wer Lust hat, alle Infos unter omr.com. Gibt es den Navigationspunkt Aftershow Party am 11.9. im Bootshaus im Rahmen der Demexco in Köln.